Herzlich willkommen zu Praktisch Theologisch Kirche. Ich bin Benny Limbeck und mit mir sitzen hier wieder Kaya Kaiser und Michael Herbst. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo zusammen.
Heute wollen wir über das Thema Beten reden. Und ich dachte, im Vorhinein beten, das ist eigentlich so was Selbstverständliches für uns Christen. Wenn ich mir überlege, was will ich für einen Podcast hören bei Spotify, dann schaue ich mir oft die Überschriften an von den einzelnen Folgen. Und wenn ich jetzt über einen Podcast stolpern würde, der betitelt wäre mit Beten, was ist das? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, weiß ich schon, was das ist. Sollten wir uns trotzdem damit beschäftigen, Michael?
Ich finde schon, und ich bin sehr gespannt, wie unser Gespräch uns jetzt hier auch in das Thema hineinführen wird. Auf der einen Seite stimmt das natürlich. Das Beten ist sozusagen das Natürlichste und vielleicht auch Selbstverständlichste, wenn man sagt, ich glaube an Gott und ich habe irgendwie eine Beziehung auch zu ihm. Mutter Teresa hat gesagt, beten heißt einfach mit Gott reden. Und da ist dieses Einfache ja schon sozusagen ganz massiv auch mit angespielt. Er spricht zu uns und wir hören, wir reden zu ihm und er hört. Es ist ein Geben und Nehmen, ein Reden und Hören. Also soweit Mutter Teresa. Und ich sage, ja, zunächst mal ja und dann einen Augenblick zögern und dann sage ich eigentlich gar nicht. Und ich muss sagen, das überrascht vielleicht immer, wenn man das als Pfarrer und Theologe sagt, ich finde es gar nicht einfach. Ich finde Beten gar nicht einfach. Und deshalb bin ich so gespannt auf diese Folge, auch wie wir da zusammen zu Dingen kommen werden. Aber mein Einstieg in dieses Thema, warum ich es spannend fand für unseren Podcast, ist, ich finde es gar nicht einfach.
Kaya, da möchte ich direkt von dir wissen, findest du es auch gar nicht einfach?
Ich finde es gar nicht einfach zu erklären oder darüber zu reden. Es zu tun, ist, glaube ich, wie Gespräch als solches, fällt mir Gott sei Dank leichter, im wahrsten Sinne des Wortes, Gott sei Dank. Da wirklich mit Gott sprechen, tue ich gerne. Ist was ich auch ganz elementar brauche. Es zu erklären, es für andere in Worte zu packen, andere dazu einzuladen, finde ich wesentlich schwerer.
Mhm. Was ich schwierig finde, ist, den Menschen Gebet anzubieten, so im Alltag. Also, wenn ich weiß, mein Gegenüber ist Christ und es ist irgendwie eine schwierige Situation, die er mir erzählt, dann merke ich, wie es mich Überwindung kostet, zu sagen, darf ich jetzt für dich beten? Da denke ich schon, boah, es ist schon gleich übergriffig. Wenn, dann sage ich dann sowas wie, ich bete dann für dich oder ich sage es nicht mal, aber mach es dann später oder so. Und da merke ich schon, aha, ja, so einfach ist es dann im Gemeinschaftlichen nicht, wenn es nicht in dem, so einem liturgischen Kontext ist, wenn klar ist, das wird kommen. Aber ansonsten für mich im Alltag ist es auch relativ selbstverständlich. Also Michael, warum ist es für dich nicht so einfach?
Ich habe die Frage natürlich erwartet und habe mich mit mächtigen Gewehrsleuten bewaffnet, um zu zeigen, dass es nicht einfach ist. Ich liebe ein Morgengebet von Dietrich Bonhoeffer. Das hat er in seiner Gefängniszeit aufgeschrieben. Und das geht so: Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir. Ich kann es nicht allein. Da sagt er betend, dass er nicht beten kann. Und das ist, glaube ich, tatsächlich die Haltung, die ich oft bei mir selber auch finde. Ich kann es nicht lassen, aber es ist nicht einfach zu beten. Die Jünger Jesu in Lukas 11 sagen, lehre uns beten. Und das heißt ja, auch sie brauchen Hilfe. Sie können das nicht, weil es so eine Art natürliche Sprache des Menschen wäre, sondern sie brauchen Hilfe. Und am steilsten sicherlich Paulus im Römerbrief, Kapitel 8. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Das sind meine Gewehrsleute. Und ich habe selber bei der Vorbereitung jetzt nachgedacht, warum ist es denn so, dass es mir oft gar nicht so leicht fällt, zu beten. Und ich habe eine ganze Reihe von Gründen. und der vielleicht theologisch nicht so furchtbar gewichtig erscheinende, mir aber emotional gewichtige ist, dass ich mir manchmal klar mache, ich sitze da morgens in meinem Sessel mit meinem Kaffee und mit meiner Bibel und dann fange ich plötzlich an, wie aus dem Nichts, mit dem Höchsten auf Du und Du zu reden und ihn mit meinen kleinen oder großen Bitten zu bestürmen oder mehr oder weniger konzentriert den Tag mit ihm durchzusprechen. Und manchmal erschrecke ich richtig und denke, was tust du da? Was weiß ich schon vom Himmel? Also meine Probleme haben nicht mit Gott zu tun, sie haben mit mir zu tun. Im Psalm heißt es mal, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ja, was ganz Kleines. Ja, was ganz Kleines. Und muss ich da nicht verstummen? Und wie kann ich mir nur einbilden, Gott könnte sich für meinen Kleinkram interessieren? Und dann kann ich das Ganze auch nochmal andersherum sagen. Es gibt diesen herrlichen Film Bruce Allmächtig mit Jim Carrey. Und da spielt Jim Carrey für eine gewisse Zeile Gott. Also er kriegt von Gott die Lizenz zum Gottsein. Morgan Freeman spielt Gott und Jim Carrey spielt Bruce und Bruce ist Gott. Und dann geht der Alltag als Gott los und das Erste, was passiert, ist, dass die Menschen mit ihren Gebeten kommen. Und das wird in dem Film so dargestellt, dass urplötzlich ein Wirbelsturm von Post-it-Zetteln in die Wohnung von Bruce hineinfliegt, bis am Ende er selbst alle Möbel, die Decke, der Boden und die Wände mit Post-it-Zetteln beklebt sind. Und das, was die, glaube ich, damit ausdrücken wollten, ist, stellt euch das mal vor, auf der ganzen Welt beten jetzt gerade Menschen und das kommt alles gleichzeitig im Himmel bei Gott an. Wir Menschen, Bruce Allmächtig, wären ja katastrophal überfordert mit einer solchen Menge an Gebeten. Und dann kommt mein verzagtes Herz und sagt, ja, und mein kleiner Post-it-Zettel, wie soll der es jetzt schaffen, vor die Augen des himmlischen Vaters? Und ich weiß, dass das jetzt alles theologisch nicht furchtbar tief ist, aber es ist etwas, was mich dann beschäftigt. Und womit, wo ich immer sozusagen erst drüber muss, um dann mein Gebet wirklich auch in Ruhe vor Gott auszubreiten. Und ein letztes vielleicht noch, es bleibt immer für alle, die beten, die Grundsituation, dass wir ins Unsichtbare sprechen. Wir haben da nicht, wir können uns immerhin jetzt hier, wir machen das ja per Zoom, wir können uns also immerhin auf den Kacheln sehen, auf dem Bildschirm. Mhm. Wenn ich mit Gott rede, dann kann ich mir Hilfen stellen, ich kann mir Christus am Kreuz vorstellen oder ich kann mir eine Ikone angucken, aber die Wahrheit ist, ich rede ins Unsichtbare. Und Leute, die mit unsichtbaren Menschen sprechen, die gar nicht da sind, kommen normalerweise in die Psychiatrie. Ja, weil das ein Zeichen für eine schwere Störung ist. Von daher, ich finde tatsächlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wobei die Absicht unseres Podcasts ist ja nicht, den Menschen das Beten schwerer zu machen, aber vielleicht ist es ja so, dass mancher, der uns zuhört, denkt, ja, das habe ich auch schon gedacht. Also das Beten ist menschlich gesprochen alles andere als einfach. Geht es euch nicht so? Also ich gucke jetzt nicht in verständnislose Gesichter hier, aber...
Also ich kann dich da ein Stück weit nachvollziehen. Auf der anderen Seite habe ich doch noch dieses Einfache von der Mutter Teresa im Ohr und möchte dich damit auch konfrontieren, Michael. Also ich würde sagen, es gibt dann verschiedene tiefe Gebete und Gott nimmt sich für die verschiedenen Tiefen von Gebet auch die Zeit oder oder weiß es einzuordnen. Also so verstehe ich ihn, dass er, wenn ich ihn, ja, ganz plakativ, wenn ich ihn um gutes Wetter bitte für den heutigen Tag, warum auch immer, dass er das sich zu Herzen nimmt und einzuordnen weiß. Und wenn ich dann es in Relation setze zu den existenziellen Themen, dieser Welt, also wieder auch plakativ, Menschen, die hungern auf dieser Welt, und ich dann eben vielleicht zwei Sätze später auch das vor ihm bringe, wo man dann objektiv drauf schauen könnte und sagen könnte, das eine ist wirklich viel wichtiger und es wäre eigentlich gut, wenn du Gott nur um das eine bittest, nämlich dass die Menschen keinen Hunger mehr haben, aber Gott beides, sich über beides freut, weil es das Gespräch mit ihm ist. Und ich glaube auch, und das will ich nicht gegeneinander ausspielen, die Tatsache, dass du da morgens sitzt und dir bewusst wirst, wie heilig Gott ist und wie weit entfernt du eigentlich sein müsstest und er sich trotzdem dir gegenüber öffnet, das zeugt ja von einer Gotteserkenntnis, in der das Gebetsgeschehen eigentlich viel tiefer wird. Und auf der anderen Seite so ein einfaches Gebet, so ein leichtfüßiges, Gott, ich danke dir, dass mir jetzt gerade jemand hier die Tür offen gehalten hat, weil ich die Hände voll habe, dass er beides genauso annimmt. Und ich vermute auch, dass du das wahrscheinlich ganz ähnlich siehst wie ich, oder?
Absolut. Der Philipp Yancey hat in seinem wunderbaren Buch Prayer, zu Deutsch Beten, mal unterschieden, es gibt die Brot- und Butterbitten und es gibt die Kuchen- und Sahnebitten. Mhm. Und das Schöne ist, dass, weil ja auch Gebete von Kindern selbstverständlich beim himmlischen Vater ihren Platz haben, dass das alles sein darf, auch wenn es von der Fallhöhe sehr unterschiedlich ist. Und tatsächlich ist es so, wenn ich auf meinem Sessel sitze, dann ist dieses Bewusstsein, oh, jetzt gehe ich ins Gebet, jetzt trete ich vor den Allmächtigen und den Vater und den Herrn Jesus Christus, dann ist es fast schwerer, als wenn ich einfach unterwegs bin. Ich merke zum Beispiel, wenn ich auf die Kanzel gehe beim Gottesdienst, dann kommt immer ein Stoßgebet. Mhm. Oh Herr, lass das jetzt gelingen und schenk, dass die Menschen das hören, was sie brauchen. Das ist immer, und das ist gar kein Problem, das kommt nicht in einer falschen Automatik, aber es kommt relativ einfach. Mhm. Aber für alles andere brauche ich so ein bisschen die eigene Belehrung meines Herzens. Ich muss mir selber wieder klar machen, immer wieder klar machen, Moment, das fühlst du jetzt gerade so und du fühlst dich völlig unangemessen, aber Gottes Wort sagt, der Heilige Geist trägt unsere Gebete vor den Thron Gottes und macht das Beste daraus. So geht es ja in Römer 8 weiter. Wir wissen nicht, wie es sich gebührt, dass wir beten sollen, aber der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und dann Hebräerbrief. Christus hat den Weg frei gemacht für uns, dass wir Zutritt haben zum himmlischen Heiligtum und zu Gott selber. Durch Christus darf ich wirklich als kleiner und fehlbarer, und jetzt sage ich es mit dem theologischen Wort, als sündiger Mensch vor Gott treten und darf ihm erzählen, was ich auf dem Herzen habe. Und nein, die Begrenztheit meiner Kommunikation ist nicht die Begrenztheit von Gottes Kommunikation. In der Apostelgeschichte heißt es, in Apostelgeschichte 17, Gott ist nicht ferne einem jeden von uns. Das sind jetzt alles so Versuche, mich selber da auch zur Ordnung zu rufen. Was ich nur sagen will, ich brauche das. Das ist nichts, was automatisch passiert, sondern ich brauche es, dass ich im Gebet mich daran erinnere, ich darf das jetzt hier, ich soll das sogar. Und es ist nichts sozusagen Falsches und Gottloses, wenn ich das tue.
Zwei Punkte, wo ich einhaken möchte. Einmal, du hast jetzt eben Brot und Butter und Kuchen und Sahne bitten zitiert, wenn ich es richtig übertrage, einmal elementare und einmal so Luxus bitten.
Naja, die Bitte darum, dass dieser elende Krieg in der Ukraine endlich aufhört, hat eine andere Fallhöhe als die, dass ich für mein freies Wochenende um Sonnenschein bitte.
Ja, genau, okay.
Und das muss ich mir, glaube ich, auch selber immer klar machen. Gott in seiner Großzügigkeit schenkt dann manchmal auch den Sonnenschein. Aber ich muss wissen, das ist was anderes.
Mhm. Und du hast direkt danach die Kinderbitten gesagt. Würdest du jetzt aber nicht sagen, dass Kinderbitten immer Kuchen- und Sahnebitten sind, oder?
Auf keinen Fall. Aus der Sicht von Kindern ist vieles sehr ernsthaft Brot und Butter.
Ja.
Das vom Beten der Kinder sollen wir lernen, sagt Jesus. Von daher ist das nicht abwertend gemeint gewesen. Aber es zeigt, weil Kinder da weniger Hemmungen haben und weniger scharf trennen zwischen dem, was Brot und Butter und dem, was Kuchen und Sahne ist.
Ja.
Noch ein anderer Punkt, wenn es okay ist, Kaya. Danke. Du hast jetzt eben so sinngemäß gesagt, dass dir diese, jetzt in meinen Worten, diese Unwürdigkeit bewusst wird, vor Gott zu treten und dass du das fühlen würdest. Und das ist ja ein Gefühl, was da auftauchen kann. Ein anderes Gefühl, was ich mit Beten verbinde oder was ich kenne, was ich manchmal höre, ist eben dieses Erfülltsein. Zu merken, boah, ich wende mich Gott zu und der Heilige Geist lässt mich so euphorisch werden. Und ich merke, ich stehe völlig im Glanz dieses heiligen Gottes und mir geht es gut. Und wenn ich das nicht fühle, dann habe ich irgendwie falsch gebetet. Wie würdest du das kommentieren?
Ja, da bin ich allerdings von der ganz stocknüchternen Firma, weil ich jedem gönne, der das so erlebt. Und das ist nichts, wo man irgendwie sagen müsste, das ist jetzt aber irgendwie gar nicht so wichtig oder so. Sondern wenn ein Mensch das so erlebt im Gebet, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich mit für ihn.
Mhm.
Es ist aber so, dass das ganz viel mit unserer Persönlichkeit zu tun hat und vielleicht viel weniger mit einer besonderen Offenheit für den Heiligen Geist oder mit einer besonderen Entwicklung, persönlichen Entwicklung im Glauben, sondern es hat etwas mit Persönlichkeit zu tun. Ich habe gerade in unseren Forschungen zum Human Flourishing ein Buch gelesen von Martin Seligmann, der darüber spricht, ist Glück, ist Wohlbefinden, ist Flourishing eigentlich dasselbe wie gute Gefühle? Und dann sagt er ganz nüchtern, wenn wir das so definieren wollen, dann ist ein großer Teil der Menschheit nie glücklich, weil sie von ihrer psychischen Disposition her wenig starke positive Gefühle empfinden können. Und sich das meistens auch nicht ändern lässt. Und wenn ich jetzt wieder zur Theologie zurückkehre, dann tröstet mich immer, dass auch einige von denen, die wir wirklich als Vorbilder für geistliches Leben und für das Gebet auch nehmen, genau dasselbe auch oft schon so beschrieben haben. Mutter Teresa ist schon eben mal genannt worden. Sie hat einen großen Teil ihres erwachsenen Lebens von sich selber gesagt, dass sie eher in der Gottesfinsternis gelebt hat. Und gerade nicht die hellen und schönen Gefühle erlebt hat. Und konkreter fürs Gebet, Henry Nouwen, den wir auch schon ein paar Mal hier in den letzten Monaten genannt haben, hat das so gesagt, von sich persönlich, ich zitiere ihn, wahr ist, dass ich nicht viel, wenn überhaupt etwas beim Beten empfinde. Keine Spur von inneren Empfindungen, körperlichen Gefühlen oder geistigen Visionen. Keiner meiner fünf Sinne wird berührt. Die Wörter Dunkelheit und Dürre dürften mein heutiges Beten am zutreffendsten beschreiben.
Hm.
Ende des Zitats. Und jetzt kann man dafür natürlich in zwei Richtungen gucken, wenn man versucht, das zu verstehen. Das eine wäre eine theologische Blickrichtung. Und in der theologischen Blickrichtung haben wir es hier mit Anfechtung zu tun. Und die Anfechtung, er kommt immer dann, wenn wir Gott in seiner Verborgenheit erleben. Wenn wir also nicht Gott in seiner Zugewandtheit und in seiner Nähe und in seiner Wärme, in seiner Helligkeit erleben, sondern wenn wir die verborgene Seite Gottes in unserem eigenen Dasein zu spüren bekommen. Das ist sozusagen die eine, die theologische Seite. Aber ich bin da sehr vorsichtig, das immer so deuten zu wollen, sondern neige tatsächlich eher zu der psychologischen Seite, dass nämlich die Art, wie wir im Glauben unterwegs sind, was wir da auch empfinden, fühlen, spüren, mehr mit unserer psychischen Verfasstheit zu tun hat als mit unserer Frömmigkeit. Und das kann man ja einfach an sich überprüfen. Wie bin ich denn sonst so gebaut? Fällt mir das leicht, mich zu freuen? bin ich ein eher heller und dem Jubel zugeneigter Mensch? Oder merke ich, da ist manchmal so eine etwas dunklere Farbe in meiner Seele? Dann ist es gut, das auch beim Gebet einfach im Sinn zu haben und zu wissen, ja, der ich sonst so bin, bin ich auch beim Beten. Und von daher ist es dann eben auch kein Zeichen, dass mein Gebet schlechter wäre oder ich im Glauben irgendwie nicht so richtig da bin, wo ich sein müsste. Sondern dann ist das, was mich vor Gott im Augenblick auszeichnet. Und ich persönlich habe an der Stelle einfach mal so gedacht, ohne dass ich das gleich als eine göttliche Offenbarung bezeichnen wollte, ich habe für mich selber mal gedacht, das ist dann vielleicht das Kreuz, das ich tragen muss, um hinter Jesus herzulaufen, aber eben mit dieser, den hellen Gefühlen, nicht so offenen Seite meiner Seele. Und nochmal Philipp Yancey, das Buch kann ich nur heiß empfehlen. Es ist ein bisschen mühsam, weil es dick ist, aber in seinem Buch Prayer sagt er, meine Gefühle über Gottes Gegenwart oder Abwesenheit sind nicht seine Gegenwart oder Abwesenheit. Und das finde ich sehr hilfreich. Meine Gefühle über Gottes Gegenwart oder Abwesenheit sind nicht dasselbe wie seine Gegenwart oder Abwesenheit selbst. Ja, mein Gefühl und Gott, das sind zwei verschiedene Dinge. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ich will das auch alles nicht glorifizieren. Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich schon sagen, ich würde mir das wünschen. Ich beneide die Leute so ein bisschen, die sagen, im Gebet spüre ich so richtig mich geborgen in der Nähe Gottes. Ja, das ist so wie meinem Vater auf den Schoß krabbeln. Und das habe ich nicht.
Hattest du das je?
Nein.
Ja, okay, also das, dieses Ringen begleitet dich da schon, schon immer im Gebet.
Ja.
Okay.
Und dann ist es manchmal leichter und manchmal schwerer. Das ist auch eine Frage der Tagesform. Ist auch eine Frage, wie gut ich gerade verankert bin in den geistlichen Übungen und in der Gemeinde. Und in Zeiten, wo ich da fest verankert bin, ist es leichter, damit zu leben, als in Zeiten, wo viel los ist oder wir gerade neu umgezogen sind und sowas. Ja.
Gleich eine Frage dazu. Warum betest du? Und also jetzt du persönlich, aber warum sollen wir an sich überhaupt beten?
Ich selber würde darauf so antworten, ich bete, weil das die elementarste Form ist, in der ich Jesus nachfolge. Ich kann nicht jemandem nachfolgen und jemandem hinterherlaufen, wie wir in St. Matthäus Gaustadt immer sagen, Christen sind die Leute, die hinter Jesus herlaufen, ohne mit ihm zu sprechen. Das wäre eine merkwürdige Beziehung. Mhm. Und es ist ein gewaltiges Privileg und Geschenk, dass mich Christus einlädt, mit ihm im Gespräch zu sein. Ich höre auf ihn, das ist für mich im Wesentlichen das Hören auf die biblischen Texte und ich darf ihm antworten, er lädt mich dazu ein. Und diese Einladung abzulehnen, wäre für mich geradezu der größte Widerspruch zu meinem Wunsch, ihm nachzufolgen.
Ja, und ich vermute, deine allgemeinere Antwort, warum man beten sollte, ist gar nicht so fern von deiner persönlichen.
Die ist da nicht weit weg. Ich liebe einen kleinen Text, den der Martin Luther mal geschrieben hat für seinen Friseur. Und der heißt dann auch, ja, ist wahr, es gab Friseure, mit denen man übers Beten sprach. Wobei, mit Friseuren kann man...
Ich wollte gerade sagen, mit Friseuren kannst du über alles reden.
Man kann mit denen über alles, wirklich. Ich war gestern gerade beim Friseur, ich kann es nur bestätigen. Also eine einfache Weise zu beten für Meister Balbierer, Meister Peter Balbierer. Und da sagt er, es gibt drei Gründe, warum er selbst betet und warum er meint, dass Christenmenschen beten sollten. Der erste Grund ist, und jetzt wird es ein bisschen rabiat, bete, weil Gott hat es so geboten. Ja, und dann zitiert er Jesus, wieder Lukas 11, wieder Matthäus 6, betet, sagt er, klopft an, suchet. Das sind Imperative. Und da sagt der Luther, das ist der erste Grund. Und er meint das wie immer, als Trost für die Angefochtenen, indem er sagt, wenn du betest, dann ist das nicht deine Idee und du bist da auch nicht frech und vorlaut, sondern du folgst einem Gebot Gottes. Und dann sagt er zweitens, ja, es gibt dieses Gebot, aber noch viel besser, es gibt eine Verheißung, also ein Versprechen. Gott hat versprochen, dass er uns hört. Und dann zitiert er wieder Jesus und setzt einfach den Satz fort. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Dann setzt er noch eins drauf und sagt, es gibt noch einen dritten Grund. Er hat sogar so für uns gesorgt, dass er uns die richtigen Worte auch noch gegeben hat. Und damit meint er, wir merken, er ist so im Kontext des Gebetskatechismus Jesu in der Bergpredigt und in Lukas 11, das Vaterunser. So sollt ihr beten. Also mindestens Worte, an denen unser Beten Maß nehmen kann, wenn man nicht sogar sagt, Worte, mit denen wir selbst beten sollen. Und das finde ich alles sehr hilfreich, weil es eben wieder die angefochtenen Beter vor Augen hat und sagt, dass es eine Hilfe gibt, gegen diesen inneren Widerstand anzukommen. Es ist geboten, es ist verheißen und er hat uns sogar die richtigen Worte noch gegeben.
Jetzt hast du eben schon gesagt, bei dir war es schon immer so und gleichzeitig, dass es je nach Tagesverfassung sich und je nach dem, inwiefern du in den geistlichen Übungen drin bist und ähnliches, sich ja auch verändert. Wie würdest du insgesamt sagen, inwiefern kann sich Gebet verändern?
Ich glaube, dass das, da gibt es auch Studien drüber, etwas ist, was sich sowohl biografisch ergibt. Wir beten in bestimmten Lebensphasen einfach anders. Das hat mit den Dingen zu tun, die in unserem Leben gerade los sind. Dadurch gibt es auch Schwerpunkte im Gebet. Es hat auch damit zu tun, ob wir gerade sehr viel Gutes erlebt haben oder ob wir gerade durch sehr schwere Zeiten gehen. Und es ist völlig offen, ob das eine oder das andere dazu führt, dass wir intensiver beten oder gerade nicht. Ja, also da tut sich etwas. Und ich glaube, das ist sowieso eben, dass Kinder anders beten als Senioren. Und dass Männer vielleicht anders beten als Frauen. Wir beten eben immer als die, die wir auch sonst sind. Und das hat was zu tun mit den Themen, die uns im Gebet wichtig sind, mit den Schwerpunkten, die wir setzen, ob wir eher auf Klage oder auf Lob gestimmt sind, auf Bitte oder auf Dank. Und im Ganzen ist es ja so, dass alles das vorkommen darf.
Danke. Das nehmen wir mal als Einstieg, um noch weiter über Gebet nachzudenken und uns auszutauschen. Für heute öffnen wir unser Erkenntnistagebuch. Und Benni, was schreibst du dir auf?
Ich schreibe mir zwei Sachen auf. Das eine ist der Hinweis von dir, Michael, dass man jetzt wieder in meinen Worten sein psychisches Profil anschauen sollte, wenn man sich fragt, warum denn Beten jetzt so ist, so läuft bei mir, wie es läuft, dass ich schauen sollte, wie bin ich denn ansonsten drauf, wie ist meine emotionale, durchschnittliche Gefühlslage. Und dass, wenn beim Beten das nicht in die große Euphorie überschlägt, das vielleicht daran liegt, dass ich auch grundsätzlich dieses emotionale Profil, ja, jetzt in meinen Worten, weil ich nicht weiß, wie man es besser sagen kann, habe. Das zweite ist die Aussage von dir, Michael, dass Beten die elementarste Form der Christusnachfolge ist. Und es komisch wäre, nicht mit ihm zu sprechen, wenn ich eine Beziehung mit ihm führe. Das schreibe ich auf. Michael, willst du noch was ergänzen?
Oder aufschreiben?
Ja, ich habe tatsächlich ja, als ich mich vorbereitet habe auf unsere Begegnung heute, habe ich lang zurückgeguckt. Und ich habe, glaube ich, hier schon mal erzählt, das erste theologische Buch, das ich gelesen habe, war Bonhoeffers Gemeinsames Leben. Und das zweite theologische Buch, das ich gelesen habe, weil wir das auch im CVM miteinander gelesen haben, war Ole Hallesby vom Beten. Also da war meine Norwegen-Liebe irgendwie schon angelegt. Der Ole Hallesby war Theologieprofessor in Oslo an der Gemeindefakultät und sein Buch vom Beten ist, glaube ich, in gefühlt 150 Auflagen erschienen. Und er hat dort einen schönen Satz, der mich auch immer so beim Gebet hält, gesagt. Er sagt nämlich ganz am Anfang dieses Buches, Beten ist Jesus einlassen. Hier hören wir zunächst, dass es nicht unser Gebet ist, das Jesus in Bewegung setzt, sondern es ist Jesus, der uns dazu bewegt, zu beten. Er klopft an und damit gibt er zu verstehen, dass er zu uns hinein will. Unser Gebet ist immer eine Wirkung davon, dass Jesus bei uns anklopft. Und das mag ich deshalb so, weil wieder deutlich wird, die Begründung meines Gebetes liegt nicht in meinem eigenen Herzen, sondern liegt in dem Anklopfen und in dem erklärten Willen meines Herrn.
Kaya, was schreibst du dir auf?
Gerade das noch. So, nachdem das jetzt auf meinem Papier steht. Auf jeden Fall dieses, wie viel von uns selbst im Beten steckt. Also eigentlich was total Logisches, weil wir reden mit Gott. Dass wir da drin stecken, ist irgendwie ist gut, wenn das so auch ist. Dass wir als die beten, die wir sonst sind und was das noch alles heißt, da denke ich, glaube ich, noch weiter. Und das andere ist tatsächlich nochmal der Punkt, dass wir von den Kindergebeten so viel lernen können. Weil ich finde, gerade das Spannende im Pfarramt ist man ja in vielen Landeskirchen noch dazu angehalten, auch in der Schule zu unterrichten und den Kindern das beizubringen. Und wie kann das aussehen, dass ich da denen nicht so viel irgendwie überstülpe, sondern vielleicht auch da Raum ist, dass ich von dem, wie die das schon ganz natürlich können und machen, lernen kann. Das finde ich nämlich ganz, ganz spannend, was da auch für Aussagen von den Kindern kommen. Gerade wenn es Raum hat im schulischen Kontext oder auch im Kindergottesdienst oder ähnliches. Wie kann das aussehen? Wie können wir von Kindern da noch mehr lernen? Ja. Wie geht's euch, die uns zugehört habt? Wo habt ihr eingehakt? Wo habt ihr noch Fragen? Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr findet uns im Internet unter praktisch-theologisch-kirche.de und könnt da gerne über diese Internetseite Kontakt mit uns aufnehmen. Wenn ihr merkt, beschäftigt euch, ihr wollt jetzt unbedingt auch die nächsten Folgen, die wir noch einhaken beim Thema Gebet, mithören, dann erzählt auch gerne davon weiter, damit andere das auch hören können, mit nachdenken können und beten, ob es nun leicht oder schwer ist. Genau. Wenn ihr etwas habt, von dem ihr denkt, es wäre gut, dass wir es wissen, damit wir dazulernen, lasst uns das ebenfalls da, damit wir weiter besser werden können. Dann an dieser Stelle noch einen Hinweis auf eine Veranstaltung im November. Am 24. November lädt das Forum Missionarische Kirche zu einem inspirierenden Studientag nach Nürnberg ein. Unter dem Titel Gemeinde, die Menschen zum Blühen bringt, ist Michael Herbst am Start und zeigt, wie Gemeinden auch in Zeiten von Reduktion und Strukturveränderung vital bleiben können, mit einer geistlichen Haltung und einer missionalen Ausrichtung, die Hoffnung weckt. Herzliche Einladung dazu, 24. November. Es gibt spannende internationale Impulse zum Thema Human Flourishing, vorgestellt vom Institut zur Erforschung von Mission und Kirche. Und all das und alle Infos, die ihr noch braucht, plus Anmeldung, könnt ihr unter wirkstadt-evangelisch.de machen. wirkstadt-evangelisch.de. Ihr findet es auch nochmal in den Shownotes und wie auch immer, sodass ihr da direkt draufklicken könnt, falls ihr das jetzt nicht direkt findet. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.